Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Olympia 2026 ist Geschichte, zumindest für die Skispringerinnen und Skispringer. Und das ist damit auch höchste Zeit für unsere nächste Sonderfolge hier in der Flugshow. Und wie schon den ersten Rückblick und die Vorschau nehmen wir heute in identischer Besetzung auf. Das heißt, neben mir, Luis Holoch, ist auch unsere Expertin Ulrike Gressler wieder mit dabei. Hallo Uli.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben drei Wettkämpfe in der ersten Woche gehabt. Jetzt haben wir auch wieder drei in der zweiten Woche gehabt. Wir sind auf die Großschanze gewechselt. Bevor wir ganz in die Themen einsteigen, Uli, du als bekennende Predazzo-Liebhaberin, wie fällt denn jetzt so dein Fazit aus? Du bist da ja sehr, sehr gerne gesprungen. Warst mit der Normalschanze, ja, sagen wir mal, nicht so zufrieden. Wie fällt denn dein Fazit zur Großschanze aus?
Ja, ich glaube, genau das gleiche Fazit, dass einfach leider die Schanzen ein bisschen verbaut worden sind, verhunzt worden sind, glaube ich. Also man müsste jetzt wirklich auch die Aktiven fragen, die da aktuell gesprungen sind, aber selbst die Flugkurve war nicht zufriedenstellend. Und man hat ja auch gemerkt, sobald sich da die Bedingungen geändert haben, wie schwierig es war für Trainer und Jury, da die richtige Anlauflänge zu wählen, weil das so entscheidend war. Sobald ein bisschen Aufwind reinkam, war es oft dann viel zu viel Fahrt. Sobald Rückenwind reinkam, haben sich sehr viele schwer getan. Und ich glaube, viele werden da nicht gerne mehr zum Training hinfahren, wie es vielleicht davor war.
Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, gerade nach den Investitionen, die man da so reingesteckt hat. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, auch für die zweite Woche sagen, die Wettkämpfe insgesamt trotzdem ziemlich interessant und schön zu gucken auch.
Auf jeden Fall, und gefühlt werden wir jetzt auch merken in der Folge, sind es nicht nur drei Wettkämpfe gewesen, über die wir sprechen. Also gefühlt jetzt gerade war es viel mehr. Also ich musste mich jetzt auch noch mal viel mehr belesen oder sammeln und die Ergebnislisten gucken, was mir auf der kleinen Schanze irgendwie leichter fiel. Jetzt muss ich doch schon noch mal ganz schön hin und her gucken, wie das alles so war. Und was ich auch gedacht habe, krass, jetzt ist Olympia wieder für die Springer und Springerinnen vorbei. Also es ging jetzt irgendwie so schnell, also es wurde so hintereinander. Ich weiß nicht, ob das immer so war oder ob mir das diesmal nur so vorkam. Ich hatte manchmal das Gefühl, es wurde so ein bisschen länger gezogen, die Sprungwettkämpfe, also dass mehr Pausen dazwischen war. Das ging ja wirklich, fand auch für die Frauen wirklich Schlag auf Schlag, von Training zu Wettkampf, Training, Wettkampf. Also war schon ein ganz schönes Programm, was sie da runtergespult haben.
Ja, und das, obwohl es ja sogar noch eine Medaillenentscheidung mehr gab mit dem Großschanzen-Einzel bei den Frauen, über das wir natürlich heute auch sprechen. Wir fangen aber an, weil es die Aktualität ist und weil es natürlich auch für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat mit dem Superteam. Als allererstes, natürlich müssen wir über das plötzliche, vielleicht auch nicht ganz so plötzliche Ende dieses Wettkampfs sprechen, denn ihr kennt es und ihr habt es natürlich auch gesehen, eigentlich soll es ja drei Runden geben bei einem Superteam. Schlussendlich konnten aber nur zwei in Gänze durchgeführt werden und die dritte musste dann abgebrochen werden. Beziehungsweise, das ist die Frage, musste sie wirklich abgebrochen werden oder hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben? Das habt ihr uns natürlich auch massig gefragt. Ich lass uns mal so anfangen. Was hast du denn initiell gedacht, als die Entscheidung gefallen ist? Was war so dein Gefühl?
Also erstmal war es richtig, dass man nicht den Wettkampf jetzt noch durchgeprügelt hat, und weil ich glaube, das wäre einfach nicht fair gewesen, und ich glaube, die Medaillenvergabe wäre dann vielleicht auch nicht die gewesen, die wirklich an dem Tag die Besten gewesen wären. Ohne jetzt die Leistung von Einzelnen zu schmälern, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Ich glaube, der richtige Weg wäre aber gewesen, klar, da sind wieder Fernsehzeiten, ist Olympia, was ich ja auch schon oft gesagt habe, wo die Wettkämpfe einfach noch mehr durchgezogen werden, wäre es gewesen, abzuwarten, wo dann gemerkt hat, gerade wo es dann beim Dom Prietz losging mit der Lukenwahl, wo sie einfach nicht, naja, aus dem Knick kam, und das hat das ja alles verschärft dann auch so. Und sie haben ja genug auch Radar-Apps und sie wussten, das ist jetzt ein extremer Schneefall, der kommen wird, aber man wusste auch, er dauert jetzt nicht 3 Stunden, und der war ja, glaube ich, auch ziemlich schnell vorbei dann wieder. Und da verstehe ich nicht, warum man da nicht die Viertelstunde gewartet hat, oder man glaubt, man hätte sogar, glaube ich, in der dritten Runde die zweite Gruppe einfach nochmal neu starten lassen können. Und dann wären es ja auch nur nochmal 8 Springer gewesen. Wir reden ja hier nicht, dass nochmal 30 Springer über die Schanze müssen. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Es wären nur nochmal kannst mich gerne korrigieren, ich glaube 8 Springer gewesen, die nochmal hinten
Mhm.
runtergemusst.
Ja.
Selbst wenn die komplett die dritte Runde nochmal wiederholt hätten, wären es auch nur 16 Springer gewesen. Also es wäre doch machbar gewesen. Und das kann ich nicht nachvollziehen, beziehungsweise warum man, wenn man das schon gesehen hat, okay, der Schneefall kommt um die Uhrzeit ungefähr, dass man da irgendwo mal eher anfängt oder ich, ja, das irgendwie anders reguliert oder einfach sagt, okay, wir warten jetzt den dritten Durchgang doch ab, weil da kommt die Schneefront. Und man hat einfach gehofft, man kriegt es runter. Im Endeffekt haben wir gerade mal nur noch 5 Sprünge gefehlt, um wirklich das Superteam abzuschließen, was ja wirklich sehr, sehr spannend war, muss ich ja wirklich zugeben, obwohl ich immer noch kein Freund so richtig davon bin. Aber es war ja wirklich sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Und
Ja.
in der Hinsicht war es auf jeden Fall richtig, dann wenigstens das ganz abzubrechen, als noch die letzten drei dann runterspringen zu lassen, weil ich glaube, die wären auch nicht wirklich weit gesprungen.
Ja, also ich habe, also als der Schneefall dann eingesetzt hat und Domen Preot seinen Sprung gemacht hat, spätestens aber bei Kasper Tomaschak, der ja dann der Letzte war, der noch runtergejagt wurde, massive Flashbacks zu Seefeld 2019 gab, dieses Normalschanzenspringen, dieses Unsägliche. Und mir dann nur gesagt, also wenn sie das jetzt wirklich durchziehen, dann ist es halt Seefeld 2.0. Unterm Strich muss man dann sagen, okay, man hat wahrscheinlich nicht die notwendige Geduld gehabt. Und warum man dann so vorschnell die Entscheidung getroffen hat, kann ich euch auch nicht sagen. Ich kann auch euch nicht sagen, wie groß der Druck vom TV tatsächlich war, weil es an dem Tag ja so war wie am Tag davor, dass es da irgendwie zwei Medaillenentscheidungen parallel gab mit dem Skeleton. Das hat mich auch in unserem Live-Blog zum Wahnsinn getrieben, bin ich ganz ehrlich mit euch. Da verstehe ich auch dann den grundsätzlichen Olympiaprogramm einfach nicht, dass man das so weit kommen lässt, dass da zwei Entscheidungen miteinander kollidieren. Unterm Strich ist es, glaube ich, die bessere der schlechten Entscheidungen gewesen, um das mal so zu formulieren. Also ich bin dabei, der man, also man hätte genügend andere Möglichkeiten gehabt und hat sie leider nicht ganz ausgeschöpft.
Und das Schlimme ist ja, es ist ja jetzt mittlerweile schon eine Jury, die auch eingespielt sein sollte. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt diese Saison zum ersten Mal sich zusammentrifft und zusammengewürfelt ist, sondern ja, die haben ja eigentlich auch schon genug Erfahrung. Das kann ich eben leider nicht so nachvollziehen, was ich jetzt von außen betrachten konnte. Und ja, wie gesagt, heutzutage kann man alles ersehen auf den Wetterradaren. Und das stimmt ja meistens gerade so, was kurzfristig kommt. Das stimmt ja wirklich dann oft 1:1, dass das kommen wird. Und das
Ja.
hatte man ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Dann. Und das verstehe ich einfach nicht. Und ich muss auch sagen, ich will jetzt auch auf keinen Fall den Philipp Raimund seinen Sprung schmälern, weil das war echt, also ein Bombensprung, den er noch gemacht hat, wo er ja auch Deutschland dann in Führung gebracht hat. Aber man muss auch ehrlich dazu sagen, Dom Preotz hatte einfach keine Chance, mit der Geschwindigkeit, die er, glaube ich, hatte dann, weil die Spur einfach so zugeschneit war. Der Hille ist relativ schnell nach dem Dom gekommen. Und dann war ja wieder eine Megapause. Also du hättest da, glaube ich, 4, 5, wenn nicht sogar 10 Vorspringer mal runterfahren lassen müssen, hintereinander weg, dass die Spur wieder fair ist. Und das hat man ja auch beim Kasper Tomaschek dann gesehen, obwohl das auch noch ein guter Sprung war für die Anlaufgeschwindigkeit. Man hat ja auch gesehen, wie der Domen, also ich hatte das Gefühl, dass er wie gezuckt hat in der Anfahrtsspur. Und so war ja auch sein Sprung, der ist ja da rausgestolpert. Ja, und wie das dann das Ergebnis gekommen ist, dass dann eben nach 2 Runden das Ergebnis steht, also wie der Stand nach 2 Runden war, ist natürlich für viele Nationen bitter, weil das war ja so extrem eng nach 2 kompletten Runden. Da war ja von Platz 6 bis Platz 2 eigentlich alles noch möglich. Ich glaube, die
Ja.
einzigen, wo man wirklich sagen kann, das Gold an die Österreicher, die hätte keiner mehr eingefangen. Ich glaube, da muss man ehrlich sagen, die waren an dem Tag die Besten. Und ich glaube, selbst mit 4 Runden, die hätte keiner mehr geholt.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also der Unterschied in der Anfahrtsgeschwindigkeit zwischen Raimund und Priots und Tomaschek war ja frappierend. Da reden wir von 3 km/h. Und ja, also Mathematiker mögen mir widersprechen, aber das macht ja dann gerne mal 10 bis 15 Meter aus auf der Schanze und dann drehst du so ein Ergebnis, wie es da halt eben war, um. Und ihr kennt mich mittlerweile auch und wisst, dass ich beileibe kein Patriot bin und deswegen war mir diese Entscheidung lieber, als wenn man da irgendwie so eine komische Medaillenvergabe gehabt hätte. Also in dem Sinne war die Entscheidung definitiv fairer, weil man dazu auch sagen muss, gerade jetzt auch für Deutschland 0,3 Punkte hin oder her, aber auch die Deutschen haben insgesamt 4 Sprünge Zeit gehabt, sich auf einen Medaillenrang zu springen und haben das halt eben nicht geschafft, genauso wenig wie es die Slowenen geschafft haben und auch die Japaner. Das hatte natürlich alles unterschiedliche Gründe, aber unterm Strich hatten, bis diese zweite Runde abgeschlossen war, alle die gleichen Chancen und am Ende steht halt eben das Ergebnis: Österreich gewinnt Gold vor Polen auf Silber und Norwegen auf Bronze. Und wie du richtig sagst, Uli, An den Österreichern hätte so oder so an dem Tag keinen Weg vorbeigeführt. Und für die sicherlich eine Erlösung gewesen, weil man schon sagen muss, bis dato waren die Olympischen Spiele, wenn man jetzt auch ja, alle Wettkämpfe in Summe betrachtet, irgendwo eine Enttäuschung. Da haben sie sich sicherlich mehr erwartet. Aber an dem Tag ja, sind sie wie entfesselt gesprungen. Also als ob sie irgendwie den Kopf frei gehabt hätten für diesen Wettkampf.
Ja, und wir haben uns ja schon vor dem Superteam-Wettbewerb mal geschrieben, wo ich auch gesagt habe, wenn das einer gesagt hätte, nach so und so vielen Wettbewerben hat Österreich noch keine Medaille, aber die Polen haben schon zwei und selbst die Schweizer haben schon eine mehr als die Österreicher. Ich glaube, es wäre ja schon fast so weit gewesen, dass vielleicht gar nichts rausgekommen wäre. Also sie sind ja davor auch nicht schlecht gesprungen. Also es ist ja nur nicht so, dass es ein komplettes Desaster war, bei Olympia zählen eben nur die Medaillen. Das sind ja, wo ich ja auch gesagt, paar einzelne Sprünge ein bisschen anders, dann haben sie auch die Medaille. Und da sieht man halt, wie eng das zusammengewachsen ist. Gerade auch beim Mixteam hat man das ja sehr gut gesehen. Und ich denke mal, wenn man jetzt mal den ganzen Saisonverlauf ehrlicherweise sieht, haben sie sich vielleicht auch mit am meisten verdient. Auch jetzt der Stefan Embacher, klar, der ist erst 20. Der kam jetzt vielleicht auch so gerade die letzten Sprünge wie Phönix aus der Asche, aber hat auch viel Lehrgeld bezahlt in den letzten Wochen. Und Jan Höll war ja auch schon oft knapp dran. Klar, er war, glaube ich, schon Olympiasieger vor 4 Jahren im Team. Genau. Aber das hat er sich jetzt auch irgendwo verdient. Genauso jetzt, ja, der Sundal, der zweimal Vierter war. Und jetzt hat es dann doch noch gereicht für die Medaille. Klar, Mixed hat er, glaube ich, auch die Medaille gehabt. Ja, dann sollte es jetzt so sein. Und der Welle, so leid es mir tut, der hat sich super, wirklich, er hat sich noch eine gute Form gebracht. Und irgendwie auch im Superteam ist er ja immer besser in Fahrt gekommen. Aber er hat ja davor auch schon genug Sprünge Zeit, um die Schanze besser noch zu knacken. Er hat es einfach leider in seiner Form nicht so hinbekommen.
Das ist ja was, was
Und es ist
mir
ja nicht
mit
so,
auch.
dass ich ihm das nicht gönne. Also man muss ja auch
Ja,
sagen, es ist ja seine ersten Olympischen Spiele, wo er mal keine Medaille mitnimmt. Also sehen wir eigentlich, was für ein sehr guter Skispringer der Andy Wellinger jetzt über Jahre ist. Aber diesmal sollte es einfach nicht sein, wo vielleicht die letzten Mal das Glück eher auf seiner Seite dann vielleicht war.
aber auch das ist ja irgendwo in gewisser Weise ein kleines Abbild der Saison der Deutschen, dass du an einem guten Tag zwei hast, die vorne mitspringen können. An einem normalen Tag in der Regel halt nur einen und wenn es ganz blöd läuft, gar keinen. Also der Jan hat uns zum Beispiel auch gefragt, was mit Felix Hoffmann passiert ist, nachdem er am Anfang im Training so gut war. Er hat selber ganz gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, er hat 9 Sprünge vor dem Wettkampf auf der Schanze gehabt und hat sich in allem die Zähne an ihr ausgebissen. So Schanzen gibt
Gibt
es
es einfach,
manchmal
ja.
einfach, ne?
Und wir dachten ja eigentlich, der Felix ist eher auf der Großschanze, hat uns ja eigentlich überrascht, dass er auf der kleinen Schanze so performt, also gerade im Training. Vielleicht war es dann auch irgendwann mal die Energie ein bisschen alle auch im Kopf, muss man sagen. Also vielleicht war dann auch mal das Mentale einfach ein bisschen runtergefahren. Klar, das Mixteam wird auch dazu beigetragen haben. Das war schon auch, denke ich mal, eine herbe Enttäuschung, weil es eben so knapp war. Und ja, dann ist vielleicht irgendwann auch mal der Punkt erreicht, dass es nicht mehr ganz so funktioniert. Und was ich aber auch noch sagen will, klar, man redet immer von den 0,3 Punkten, die jetzt Deutschland nicht auf dem Podest war. Aber man muss ja auch mal ehrlich dazu sagen, es gab ja noch eine Runde, bevor abgebrochen worden ist. Und da muss man ja auch mal sich den Stand angucken. Und da war Deutschland Fünfter mit relativ viel Abstand auf Platz 3 schon auf Norwegen. Also hätten sie danach abgebrochen, hätten sie vielleicht auch nicht so. Das ist nur so bitter, weil es jetzt eben die 0,3 Punkte sind, wo auch der Welle sagt, hat ja gerade auch den 123,5 Meter Sprung. Der war halt bitter, muss man sagen, in der zweiten Runde. Und er weiß genau, springt einen halben Meter weiter, sind sie Dritter. Aber man
Ja.
musste ja eigentlich mal fairerweise sagen, in der dritten Runde, die erste Gruppe war ja komplett durch und wie da dann die Abstände waren.
Und ob man sich aus deutscher Sicht hingestellt hätte, wenn man schlussendlich unter diesen widrigen Umständen eine Medaille geholt hätte und dann am Ende gesagt hätte, ja, aber eigentlich war es nicht fair, das würde ich an der Stelle auch mal noch so anzweifeln, weil diese romantische Sichtweise kann man, glaube ich, rausnehmen, in dem Sinne, dass man sagt, also gerade bei Olympia denkt jeder erstmal nur an sich selber. Das, wie du
Klar
richtig
willst du die
sagst,
Medaille. Also wenn ich da
klar,
unten
ja.
gestanden hätte an Welles Stelle und an Hilles Stelle, ganz
Ja.
ehrlich, dann hätte ich auch gehofft, dass sie den Wettkampf durchziehen, weil die Wahrscheinlichkeit, man kann ja zusammenrechnen, sehr hoch ist, dass noch einer hinter dir rutscht und dass man die Medaille mitnimmt. Klar, als Sportler hätte ich das auch gehofft und wäre mega enttäuscht gewesen. Also so ehrlich muss ich auch sein.
Aber die Frage ist also, ob es dann halt die zwei gewesen wären, die sie nach der ersten Gruppe in der dritten Runde gebraucht hätten. Weil da waren sie halt Fünfte. Und Domen Prioc mit einem normalen Sprung zieht wahrscheinlich nochmal vorbei.
Weil mit dem Aufwind, der reingekommen ist, noch.
Auch das. Und du hättest ja dann die Polen auch nochmal überholen müssen. wo ein Kacper Tomaszek am Start gewesen ist, der, glaube ich, nicht einen schlechten Sprung hatte während Olympia.
Selbst der in dem Schneetreiben war nicht schlecht. Also das muss man auch mal wirklich sagen. Und
Ja.
das wollte ich auch nochmal betonen, der Hille, was der wieder abgeliefert hat, gerade ein super Team, also mit seinen Sprüngen, die wir gesehen haben, das war auch wieder überragend. Also muss man wirklich sagen, was er, und er hat ja eigentlich in Welle so ein bisschen durchgezogen. Und ja, der hat wirklich performt. Und ich sage mal, der Hille, der hätte auch wirklich mit der Form noch 2 Medaillen mehr verdient gehabt. Also weil es jetzt zweimal auch so knapp war für ihn, wie
Ja.
er gesprungen ist, jetzt, wenn man nur mal ihn jetzt rausnimmt.
Richtig, ja.
Und eins würde ich noch gerne sagen, aber man sieht auch, Österreich und Deutschland waren ja die einzigen, die 4 Athleten mitnehmen durften zu den Olympischen Spielen. Stell dir mal vor, die Österreicher dürfen nur 3 mitnehmen, weil das vorher die Quote nicht gesprungen ist. Wäre wirklich vielleicht ein Stefan Embacher mitgefahren? Das habe ich mich so gefragt. Hätten sie wirklich auf Hoeneß und Kraft verzichtet? Das war ja schon mit Kraft auch so eine Entscheidung. Stell dir mal vor, der Stefan wäre noch zu Hause geblieben. Dann hätten die jetzt auch
Boah.
keine Goldmedaille.
Ja.
Also da sieht man mal, wie wichtig das ist, eigentlich ist, dass man doch zu viert zumindest dorthin fahren darf, wenn nicht früher wie zu fünft. Und dann ist ja immer mal noch einer rausgefallen. Ja, wie wichtig das eigentlich in den Sportarten trotzdem nach wie vor ist, finde ich. Und
Ja.
das habe ich mir so gedacht. Ich glaube nicht, dass ein Stefan Embacher höchstwahrscheinlich mitgefahren werde.
Wahrscheinlich nicht. Und dann
Da siehst du mal, wie das so eine Entscheidung schon da mitträgt.
also das hätte den Österreichern natürlich richtig wehgetan. Also gerade wenn man gesehen hat, wie Stefan Kraft während der Spiele agiert hat, also und
Ja,
ohne ihm
das.
dazu nahe zu treten, er ist für mich die Enttäuschung von den Spielen gewesen. Also das war völlig, völlig unter seinem Niveau, was er da abgeliefert hat.
Weißt du, wie oft ich schon im Podcast gesagt habe, der Stefan Kraft ist ein Wahnsinn. Ich kenne keine Saison, wo er schlecht war. Ich meine, selbst die Saison hat er ja auch einen Weltcup-Springen gewonnen, muss man ja auch sagen, und
Ja,
war ja ganz
ja.
vorne dabei. Aber das ist mal wirklich so eine Saison, die man von ihm noch nie gesehen hat. Außer vielleicht die allererste Mal. Aber ja, das. Jetzt irgendwas mal nicht zusammengepasst hat und ich sehe einfach nicht was. Also es sieht ja aus wie immer, außer dass er vielleicht zu wenig Höhe mitbringt und das reicht vielleicht nicht mehr.
Ja, ist spannend. Wenn wir bei großen Namen sein wollen, bleiben wollen, die vielleicht weniger rausgeholt haben, als man sich so erwartet hatte, würde ich auf jeden Fall auch noch Ryohei Kobayashi nennen, obwohl er ja eine Medaille hatte im Mixed-Team. Aber auch, also, dass Japan jetzt auf Rang 6 gelandet ist, schlussendlich lag eigentlich auch nur an ihm, weil unser Kumpel Rennen Nikaido, der jetzt eigentlich so unser großeigenes Meister in dieser Saison geworden ist, weil er hat bei der Tournee abgeräumt, bei der Skiflug-WM und jetzt bei Olympia, hat auch da einen sehr, sehr ordentlichen Wettkampf gemacht und Kobayashi ist in seiner Gruppe nur Neunter und Sechster geworden.
Ja, also den Nikaido Ren, der hat ja, habe ich ja schon gesagt, der hat echt bei jedem Wettkampf dieses Jahr eine Medaille mitgenommen. Das war jetzt mal der erste Wettkampf, wo er keine mitgenommen hat. Das muss man sich mal echt überlegen, was er in 2 Wochen jetzt abgesahnt hat und wie er seinen Medaillenspiegel aufpoliert hat. Das schaffen manche in 12 Jahren Skisprungkarriere nicht. Klar, zur richtigen Zeit fit gewesen und zur richtigen Zeit die Großereignisse gewesen. Aber selbst er, finde ich, hat nicht ganz gerade in den ersten 2 Sprüngen gezeigt, was er kann. Und eigentlich hätte ich da auch ein bisschen mehr erwartet, dass er auch nochmal 4, 5 Meter pro Sprung weiterspringt. Dann sind die nämlich Dritter. Die haben beide ein bisschen federn lassen, aber klar, er hat ein ganz schönes Päckchen mit Ryohei Kobayashi. Und ich habe eigentlich gedacht, so beim Ryohei, das ist ja so ein bisschen eine Wundertüte gerade. Der hat ja auch im Einzelnen auf einmal einen Sprung rausgehauen im zweiten Durchgang. Der springt ja um die Medaillen mit. Wo du denkst, jetzt hat er die Chance geknackt und dann kommt das Superteam und jetzt nicht böse gemeint, dümpelt da eigentlich wieder für seine Verhältnisse so rum und sieht so ein bisschen also nicht so lebhaft aus, einfach so ein bisschen energielos auf hohem Niveau. Und aber ich habe wirklich gedacht, mit dem zweiten Sprung im Einzelnen, jetzt hat er es. Aber das haben wir ja schon so oft gedacht. Jetzt springt er mit um die Medaillen. Wir hatten ja auch echt, also ich hatte ja auch weit oben eigentlich auf meinem Zettel, aber ja,
Tja.
den hat er durchgeschleppt. Und ich weiß nicht, Japan war, glaube ich, nach dem, was ich gesagt habe, nach der dritten Runde, erste Gruppe, waren die ja wirklich in Schlagdistanz. Da waren die ja
Waren
sogar
Zweite.
Zweiter.
Ja.
Aber ich glaube, sogar ein Hille, der hätte die Meter abgenommen, weil die hatten dann 16 Punkte Vorsprung ungefähr. Aber ich glaube, das hätte ein Hille auf dem Ryohei Kobayashi zum Beispiel abgenommen.
Ja.
Also der Ryohei wäre wirklich, ich glaube nicht, dass die den zweiten Platz gehalten hätten mit Kobayashi. Da wären zu viele Starke gekommen, mit einem Domen, mit einem Hille, mit einem Kasho Tomajic. Ja, selbst mit dem Christopher Sundahl.
Also Medaille wäre es wahrscheinlich für Japan auch nicht geworden, ja.
Ja, es
Das
wäre vielleicht auch ein bisschen spannend gewesen, wie der Sundahl wieder seine Nerven dann im Griff hat, wenn es drauf ankommt. Aber ja, das kann man jetzt auch nur erraten.
ja. Wobei man sagen muss, bis dato, gut, der erste Sprung war vielleicht nicht ganz so, aber das gehört da irgendwie auch so ein bisschen mit dazu. Aber der zweite dafür umso besser bei ihm. Bei Kobayashi muss man vielleicht noch dazu sagen, gut, er hat auch irgendwie ein bisschen mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Das hilft natürlich auch nicht, gerade auf der Schanze, wo du so schön
Nee.
unten reinplumpst. Aber ja, ich glaube, er hätte sich selber halt auch von sich mehr erwartet. Was ziehen wir denn jetzt insgesamt für ein Fazit für das Super-Team? Wir haben es jetzt das erste Mal bei Olympia gesehen, bedingt dadurch, dass die Quotenregeln eben so sind, wie sie sind, wenngleich ich sagen würde, da müsste man nochmal ran. Aber das gilt für ganz, ganz viele Sportarten. Ist es jetzt ein Erfolg gewesen, das Format unabhängig vom Abbruch? Was würdest du sagen?
Ich glaube, der Abbruch hat dem Superteam wieder ganz schön geschadet, so insgesamt. Ich glaube, es war schon spannend. Das haben wirklich viele gesagt, weil es ja wirklich, also ich habe ja selber nicht gedacht, dass es so spannend wird. Aber ob du das jedes Jahr so hast oder jedes Mal, weiß ich auch nicht, wenn andere Nationen wieder ein bisschen sich auffangen, sage ich mal. Ach, schwierig. Vielleicht hätten sie es einfach extra machen sollen, wie und das trotzdem das Team, das reine Team springen lassen sollen.
Ja, vor allem der Grund, weshalb man das gemacht hat, war ja, wir wollen den kleinen Nationen halt auch eine Möglichkeit geben, vorne mitzuspringen. Und wenn du jetzt die ersten sechs liest, Österreich, Polen, Norwegen, Deutschland, Slowenien, Japan, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, da liegt keine kleine Nation darunter. Und jetzt auch, dass die Schweiz es ins Finale schafft mit Felix Truns und Gregor Deschwanden, der wirklich auch Olympische Spiele jenseits der Erwartungshaltung absolviert hat, muss man auch an der Stelle mal sagen. Hätte man vielleicht auch noch drauf kommen können. Kleine Überraschung vielleicht die USA nach dem Saisonverlauf, weil die sind bis dato eigentlich gar nicht so wirklich zurechtgekommen. Die Finnen auf der anderen Seite hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, gerade nach den letzten Wochen. Aber ja, also weiß ich tue mich mit dem Format nach wie vor irgendwie. Für mich ist es auch ein Durchgang einfach zu viel. Ich stelle mir das auch als Zuschauer vor, wenn ich jetzt so Die Hard Fan bin und sage, okay, ich gucke auch den Probedurchgang an. Dann sehe ich dieselben Springer viermal springen. Das brauche ich nicht, bin ich ehrlich mit euch.
Es ist ja auch für die Springer ganz schöne Belastung, ne? Muss man auch sagen. Es sind ja auch nicht so große Pausen, weil es ja doch relativ wenige Springer sind. Es ist ja dann schon sehr viel, gerade auch noch so Schanzen, die eh schon viel Energie auch im Kopf dir nehmen. Und ja, man könnte vielleicht auch sagen, nach zwei Runden
Ja.
ist dann Schluss.
Da erhöhst du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass die Kleineren irgendwie einen Erfolg haben, weil auf Strecke setzen sich die Besten durch. Je mehr Durchgänge du denen gibst, desto weiter
Denke ich auch, ja.
setzen die sich ab. Und was ja auch noch dazu kommt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hatte, ob es der Welle war oder der Hille in unserem Pressegespräch vorher, dass du gar nicht das Gefühl hast, dass du überhaupt in einem Teamspringen unterwegs bist, weil du deinen Partner während des gesamten Wettkampfs gar nicht siehst. Du hast mit dem gar nichts zu tun, so gesehen. Jeder macht so sein Ding und am Ende werden die Punkte in einen Topf geworfen. Und,
Ja, das hast du schon gesagt, genau. Ich
ne?
glaube, das hast du vor den Olympischen Spielen auch schon gesagt. Und
Ja. Das ist
ja, es
halt
ist
nicht das,
nicht
was ein
die, man hat
Teamspringen
nicht das Gefühl,
ausmacht.
dass das Teamspringen, vor allem auch für die, die noch
Ja.
zugucken müssen, dann, also es ist schon, ja, das war ja eigentlich das Schöne, dass du, also deswegen habe ich mir auch damals zu meiner aktiven Zeit eigentlich immer so sehr gewünscht, dass wir endlich mal ein Teamspringen haben, klar, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du eine Medaille gewinnst. Also gerade auch aus deutscher Sicht, muss ich auch sagen, klar. Und weil das natürlich, was ich immer sage, auch dir mental, also was bewegen kann, also was im Kopf macht, dass du vielleicht dadurch auch das Selbstbewusstsein bekommst und ja, entspannter auch in die nächste Saison blicken kannst, weil du hast ja erstmal was da auf der Habenseite, bist wieder im Kader, bekommst dementsprechend wieder, dass du weiter, ja, was weiß ich, bei Bundespolizei, Bundeswehr, Zoll, was alles so ist, weitermachen kannst und, da hängt ja so viel dran. Und wartest
Ja.
nicht 4 Jahre und bist dann leer ausgegangen, obwohl du vielleicht einer der besten Springerinnen oder Skispringer gerade mit warst, aber ja. Guck mal, wie wir mal gesagt haben, jetzt vielleicht nicht gerade bei den Olympischen Spielen, aber davor haben wir auch gesagt, Österreich hätte vielleicht manchmal 4 Teams stellen können und die wären alle unsere besten 4 gewesen, das Superteam.
Ja, so
Und du
ist es.
förderst ja eigentlich damit auch nicht im Verband diese Breite, weil man wird sich jetzt auch sagen, ich brauche ja eigentlich nur noch 2 gute Springer und Springerinnen. Das Teamspringen ist ja eigentlich das, dass der Verband auch in die Breite fördern musste. Und jetzt
Genau.
sagen die sich, eigentlich brauche ich nur noch 3 gute Skispringer und 3 gute Skispringerinnen mit Ersatz, weil Mixteam brauche ich auch nur 2. Also
Ja.
wird es ja wirklich noch schwieriger für die kleinen Nationen, weil die Großen sich noch mehr auf vielleicht 2 konzentrieren können. Sie brauchen nicht mehr diese Masse.
Ja, und anstatt dass du dann halt wirklich, wenn du dann jetzt gerade auch als deutscher Skiverband keine gute Saison hast und halt merkst, dir fehlt das in der Breite, dass du dann in dem Sinne in ergebnistechnischer Hinsicht auch einen Warnschuss bekommst, du sagst, wir müssen schauen, dass wir da das Team wieder auf
Vordermann.
Breite entwickeln. Kannst du jetzt Ausreden suchen, warum es denn jetzt nicht geklappt hat? So, und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch.
Genau, und wenn jetzt die 2 Medaillen geklappt hätten, sage ich mal, dann wäre ja alles schön. Also dann wäre alles
Ja.
gut. Und so, das meine ich ja, du brauchst nicht mehr diese großen Teams. Und dann wird auch die Verbände irgendwann sagen, ich brauche keine 6 Leute mehr im Kader, ich brauche nur noch 3, 4 Mann im A-Kader.
Ja,
Und dann sind wir
und
genau
damit
wieder
scha
dort, wie wir zum Anfang mal gekämpft haben, wir Frauen, weil wir eben kein Teamspringen hatten und nur eine Einzelentscheidung bei Großereignissen.
und damit schadest du der Sportart als Ganzes auch, weil je mehr Weltklasse-Springer du hast, desto besser. Und wenn die halt nicht mehr entwickelt werden, dann wird das Produkt insgesamt halt auch schlechter.
Oder wo so starke Nationen hast wie Österreich, wo dann viele sagen, nee, Skispringen mache ich nicht mehr oder ich höre mit 18 oder mit 20
Ja,
auf, weil dass ich da
ja.
überhaupt mal in den Kader komme bei 4 Mann.
Genau. Ja, also da
Gut.
tut man der Sportart an sich auch einfach keinen Gefallen mit, muss man ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite hast du dann eine nordische Kombination, die jetzt nur noch 36 Starter haben, wo du dir so denkst, also da sitzen auch Leute draußen, müssen zuschauen, weil das Feld so klein ist und machst die Nischensportart noch nischiger durch solche Geschichten halt.
Na, vor allem weißt du, was der Zuschauer denkt? Naja, bei 36 Mann, was ist denn da so schwer, eine Medaille zu gewinnen? Jetzt mal ganz krass zu sagen, weil er
Ja,
sagt,
obwohl es
es
eigentlich
sind noch
genau
gar nicht so
andersrum
viele,
ist.
die springen oder nordische Kombination machen oder keine Ahnung, anderen Sportarten, aber weil einfach schon vorher so viel begrenzt wird.
Ja, und
Und da
es
sieht man auch
waren
wieder, dass
es.
es einfach nur noch auf, ja, nur der Gewinner zählt und eigentlich gar nicht mehr das, für was Olympische Spiele eigentlich mal gedacht waren.
Ja, und man muss sagen, es gab mal eine Zeit, in der selbst Skispringen sogar so eine Art Breitensport war. Und aber gut, das ist eine Entwicklung, die dem Skisport ganz generell betrifft, dass es einfach generell immer schwieriger wird. Gut, dann lass uns das Superteam abschließen und uns über einen historischen Olympiasieg unterhalten, denn wir haben die allererste Großschanzenentscheidung bei Olympia gesehen, bei den Frauen nämlich. Und die wurde gewonnen von derselben Skispringerin, die auch auf der Normalschanze gewonnen hat, nämlich Anodine Ström. Sie gewinnt vor ihrer Teamkollegin Erin Maria Quandal und Nika Preuss. Und ich hatte es ja vor Olympia gesagt, passt mir auf die Anodine Ström auf. Das ist eine Frau, die große Ereignisse kann. Die hat jetzt 12 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften geholt. Und über die spricht ja eigentlich keiner. Und das finde ich so frappierend. Ich hoffe, dass sich das jetzt durch ihren Sieg geändert hat, weil wie sie das wieder durchgezogen hat, vor allem in mentaler Hinsicht, fand ich sehr beeindruckend.
Sie ist so unscheinbar. Also ich sehe sie ja nur im Fernseher, weil ich ja in diesen ganzen Social Media nicht so bin. Da weiß ich nicht, wie sie sich präsentiert, aber sie kommt immer so unscheinbar rüber. Und weil sie dann in der ganzen Saison fast nichts von sich hören lässt, gefühlt. Und eigentlich so ein bisschen wie Carina Vogt bleibt, muss ich sagen. Aber hätte uns einer gesagt, klar, du hast gesagt, passt auf sie auf. Aber ganz ehrlich, alle haben gedacht, Nika Preuss wird das, was sie jetzt geworden ist, Doppel-Olympiasiegerin im Einzel. Und ja, großen Respekt. Chapeau, es war auch wenn es jetzt vielleicht knapp war zwischen ihrer Mitstreiterin, der Irin Maria Quandal. Irgendwie, ihr hätte ich es auch gegönnt, irgendwo muss ich ehrlich sagen, weil sie ja auch wirklich einen harten Weg gegangen ist. Und was ich immer wieder sage, was der Trainer und sie gegangen sind für einen Weg und vielleicht auch viele Siege oder viele gute Platzierungen verspielt haben, indem sie immer wieder diesen Coach-Request gemacht haben, haben sie das durchgezogen und und jetzt auf der Großschanze war es ja bestimmt auch nicht leicht für sie. Man hat es ja auch an der Landung gesehen, aber dass sie Zweite wird, ja, Chapeau. Und ich habe dir ja nach dem ersten Durchgang nur mal ganz kurz geschrieben: norwegische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung, weil was die Norwegerinnen da angezündet haben an dem Tag, die waren ja alle unter den besten 4 und im Endeffekt haben sich am Ende nur noch 2 reingeschummelt zwischen dem Norweger-Team da.
Ja.
Also, was überhaupt die Norwegerinnen da abgeleistet haben, und das war vor den Olympischen Spielen auch nicht abzusehen. Ich muss auch noch mal sagen, zu dem Trainer, der ist jetzt schon so lange dabei und der hat es auch schwer und es hat ihm keiner zugetraut, glaube ich, dass der so lange diese Mannschaft anführt. Ich glaube, ich muss lügen, seit 2013, wenn nicht noch eher.
Ich
Also ich
glaube,
weiß
zu
zumindest
elf
seit,
sogar,
ja
ja.
genau, und gewinnt fast jedes Mal eine Medaille bei Großereignissen, wo man gesagt hat, ja, dann hat er halt die Maren Lundby gehabt, das war ein Ausnahmetalent und die Norwegerinnen waren ja eigentlich nie breit aufgestellt, aber mittlerweile sind sie, stehen, glaube ich, gerade am besten da.
Nee, total. Und fand ich auch eine sehr coole Nachricht, die uns die Kaya geschrieben hätte. Ihr einziger Wunsch wäre noch ein normaler Teamwettbewerb für Herren und Damen. Und dann in Klammern, mit wie viel Vorsprung hätten die Norwegerinnen wohl gewonnen? Also über die zusätzliche Medaille hätten sie sich natürlich auch gefreut.
Genau, und die Japanerinnen hätten da auch gute Chancen gehabt. Da sind andere Nationen, die eigentlich größere Nationen sind, hätten da ganz schön alt ausgesehen.
Zum Beispiel unsere Freundinnen aus Slowenien, die, also klar, jetzt haben sie natürlich in jedem Wettbewerb eine Medaille geholt. Sie sind ja auch Mixteam-Olympiasieger innen geworden. Von daher in dem Sinne alles gut. Aber dass zum Beispiel jemand wie Katra Komar zu diesen Olympischen Spielen fahren durfte, weil es ansonsten in der Breite halt gefehlt hat, dass eine Springerin ist, die jetzt, weiß ich nicht, die sechste Saison vollständig im Weltcup unterwegs ist und nie auch nur mal annähernd konstant in die Top 20 gesprungen ist, ist für die auch kein gutes Zeugnis. Also auch in der Hinsicht wäre so ein kleiner Warnschuss vielleicht auch nicht schlecht gewesen.
Ja, wenn wir wissen, wie breit die slowenische Mannschaft eigentlich mal aufgestellt war, also wo du eigentlich nicht dran vorbeikamst, wo die auch Zeiten hatten, wo sie froh sein, wenn sie überhaupt im Weltcup starten durften, die Athletin, so wie auch meine Zeit damals mit, wo noch eine Ramona Straub und alle super gut gesprungen sind, dabei waren, dann ging das auch ganz schnell. Das sieht man jetzt auch im Ergebnis bei den Deutschen, wo wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, genauer. Und klar, die Nika Prijos wird jetzt enttäuscht sein für sich, aber im Endeffekt, sie hat einen kompletten Satz, bringt sie mit nach Hause. Wenn du Nationenwertung Skispringen nur siehst, waren die Prijos-Familie wieder an allen Medaillen beteiligt. Also man hätte auch sagen können, Prijos-Spiegel wieder, Medaillenspiegel. Also, und sie ist 20 und ich glaube, bei ihr muss das einfach sacken und auch erstmal ankommen oder vielleicht auch mal Phasen geben, wo es nicht so gut läuft, dass sie überhaupt auch versteht, was sie da trotzdem geleistet hat, auch mit dem Druck, den sie natürlich hatte. Und sind wir mal ehrlich, wer mich auch komplett überrascht hat, Frieda Westmann, einen krassen Wettkampf nach so langer Zeit auf einmal zum Höhepunkt ganz vorne mit dabei zu sein. Und wenn die nur einen Tick besser gelandet wäre, dann wäre Nika Prijos nämlich Vierte geworden. Weil von der
Ja.
Weiten hätte es auch nicht gepackt an dem Tag. Und das muss ja auch mal ein bisschen vielleicht bewusst sein, zumal sie auch noch Coach-Request hat. Ich weiß gar nicht, ob sie die ganzen Bonuspunkte mal bekommen hat.
Nein, hat sie nicht, nein.
Und das ist ja
Leider.
noch, also wenn du das mal noch siehst, also eigentlich wäre die Frieda absolut unsere Top 3 gewesen an dem Tag. Und ich weiß nicht, ob sie sich da sogar ein bisschen im Nachhinein ärgern.
Wahrscheinlich schon, vor allem, weil ich mir dann immer so die Frage stelle, tut es jetzt das eine Gate halt wirklich in krasser Form, weil wenn man sich auch die Anfahrtsgeschwindigkeiten anguckt, so viel langsamer als jetzt die anderen, ist ja gar nicht gewesen.
Ja, aber
Und
das war doch schon fast ein kmh und das muss ich auch nochmal sagen. Also die Anne-Odin Ström, die muss den Ski laufen lassen. Die ist mit Abstand die schnellste. Also die ist eine 98,6 angefahren. Und in
auf
Nika
einer
Prijos zum
Großschanze,
Beispiel eine
ja.
97,3. Und das ist genau die Weiten. Also ich sag mal, gibst du dieselbe Geschwindigkeit der Nika, glaube ich, springt die auch. Also springt die weiter. Also dann springt die dorthin oder hat auch die Anne-Odin Ström im Griff. Aber das war ihr großes Plus und das war schon auf der Normalschanze. Die muss extrem gut angefahren sein.
Und jetzt liegen zwischen den beiden Springerinnen wahrscheinlich auch, ohne es genau zu wissen, um die 15 Kilo. Also das trägt ja seinen Teil sicherlich auch noch dazu bei.
Ja, aber ich denke einfach, die Nika Prijos war einfach fest, die war nicht locker. Und das spiegelt sich ja auch oft an der Anfahrtsgeschwindigkeit nieder. Aber wie gesagt, die Anne-Odin Ström, die war ja mit Abstand, die ist ja Speedy
Die
gewesen.
ist
Das
immer,
war ja
immer
auch, das
vorne
war die
dabei.
Karina auch mal. Ich glaube, es liegt ein bisschen mit an der Spur, an der Breite. Und wenn du da ein bisschen größer bist und ich glaube irgendwie, dass die Anfahrt, die da sieht auch anders aus als bei den anderen. Und das hat auf den Schanzanlagen zu 100% gematcht. Also ist ja auch gegenüber einer Agnes Reich, über ein kmh. Ich glaube, im ersten sogar, na gut, das ist die Agnes Reich, sind dann auch tiefer gegangen, da kann ich es nicht ganz so vergleichen, aber trotzdem.
Ja, war auch in der Hinsicht ein interessanter Wettkampf, muss man wirklich sagen, auch wenn er ja nicht so toll zum Zuschauen war. Ich muss jetzt der Transparenz halber dazu sagen, ich konnte ihn, weil eben halt parallel Skeleton lief und das aus deutscher Sicht natürlich auch super interessant war und natürlich auch erfolgreich, ihn nicht so gucken, wie ich mir das gerne erhofft hätte. Deswegen war ich über so manche Ergebnisse dann durchaus überrascht nach dem ersten Durchgang, weil es ja dann doch eine Phase gab, in der es sehr, sehr schwierig war, in der einige große Namen wirklich gelitten haben, was so die Verhältnisse anging. Der prominenteste Fall natürlich leider Gottes Katharina Schmid, die ihre großartige, auch olympische Karriere als 41. Beendet. Ja, und wirklich in Tränen aufgelöst war, nachdem wie das so zu Ende gegangen ist, was man natürlich auch verstehen kann, weil, also klar, liefen jetzt auch die letzten Wochen für sie nicht nach Wunsch, aber dass sie dann so am Ende nach Hause gehen muss, natürlich eine brutale Enttäuschung für sie.
Ja, man sieht es ja auch an der Lukenwahl. Ne? Ich habe jetzt nochmal geguckt, wie die Straight Abigail mit 45 ist irgendwie von Luke 23 gestartet. Aber die Agnes Reisch mit 44 ist von Luke 21 gestartet. Also dahinter schon auch, das ist mir gar nicht so bewusst, ganz schön gewechselt. Und die Ström an der Odin ist mit Startnummer 47 auch von G23 gestartet. Also sie sind da mittendrin gesprungen, auch ganz schön, muss man sagen. Und es war so eine Phase, wo extrem viel Rückenwind, das hat sich zwar gar nicht so in den Windpunkten, Pluspunkten teilweise schon wieder gespiegelt, teilweise nicht. Ich meine, Nika Prius kriegt 23 Pluspunkte, das muss man auch mal sagen, in dem einen Durchgang. Aber da war er mitten im Hang und das hat die so runtergedrückt. Und wenn du dann schon die Form nicht so hast, wie eine Kata zum Beispiel oder auch leider Selina Freitag, einfach die Form schon nicht passt, dann kommt noch das dazu, da hast du keine Chance. Also dann ist es, glaube ich, gerade auch auf der Schanze, was ich schon gesagt habe, so brutal schwer auf Weite zu kommen. Und sobald du wieder ein bisschen Aufwind hast, geht's.
Es sind dann Kleinigkeiten, die sehr, sehr große Unterschiede ausmachen. Woher jetzt diese Verkürzung kam, kann ich mir ehrlicherweise jetzt auch anhand der Ergebnisliste nicht erklären. Das war auch eine Phase, in der ich nicht konzentriert gucken konnte. Aber ich sage mal so, unnötige und seltsame Anlaufverkürzungen bei den Frauen sind jetzt halt auch leider nichts Neues, über das wir hier sprechen müssen. Deswegen,
Na, was mich
ja.
wirklich so wundert, dass die einzige fast die Anna-Odin Ström von 23 waren durfte im ersten Durchgang. Und die anderen, die eigentlich so mittendrin oder nachher vorher sind, die sind runter. Also ich weiß nicht, was da die Jury gemacht hat. Nika Prioz durfte aber auch von Luke 23, da haben sie dann reagiert, aber dann haben sie bei den Besten reagiert. Naja, weiß auch nicht, ob
Hat
das
auch
so ein
ein
Wettbewerb ist. Also ob das
Geschmäckler,
nicht
ja,
hat
muss
Augen,
man
weil die
sagen.
Lisa Eder, die musste noch von G3, 22 und die beiden durften dann von G23 springen im ersten Durchgang.
Selina Freitag auch wieder, aber die hat es natürlich auch schwer gehabt in der
Ja.
Phase.
Also es war schon da gerade in der ersten Runde ein schwieriger Durchgang und ich weiß nicht, ob sie im Weltcup nicht mit mehr, also mehr gewartet hätten sogar.
Ja.
Und dann ist es halt einfach, sich immer zu bedienen an der Gatewahl, ne? Das ist dann immer, was auch so ein Geschmäckle hat und ja.
Ja. Ja, weil du sie gerade angesprochen hast, Lisa Eder sollten wir, finde ich, auch noch thematisieren, weil sie natürlich auch mit großen Hoffnungen zumindest, vielleicht auch Erwartungen zu Olympia gefahren ist und jetzt am Ende leider keine Medaille geholt hat. Aus meiner Sicht definitiv ein bisschen unter Wert geschlagen, aber es war halt fast in allen Wettkämpfen so, dass der erste Durchgang einfach nicht gesessen hat, sie dann im Rückstand hinterhergesprungen ist, den sie dann im zweiten nicht mehr aufholen konnte.
Ja, sie hatte, glaube ich, auch mit dem Pech im Mixteam, dass einfach die zweite starke Springerin nicht hatten, was sie sonst jedes Jahr gehabt oder auch nur unter normalen Umständen mit der Eva Pinkelnick, glaube ich, gehabt hätten. Und das habe ich auch schon im Mixteam gesagt, ein Sprung in jeder Nation ein bisschen anders, dann würfelst du die Bronzemedaille komplett durcheinander, wenn nicht sogar Silber. Also es hatte auch viel Pech ein bisschen dabei. Auch der vierte Platz auf der Normalschanze macht sie da die Medaille, glaube ich, springt sie viel lockerer. Aber dann ist ja so, okay, jetzt warst du Vierte, jetzt hast du Mixteam. Auch wieder nicht funktioniert. Und ich glaube, sie wusste schon, ich glaube nicht, dass Lisa unbedingt die Großschanze so ihr Favorit ist. Und ja, dann sind drei Wettbewerbe vorbei und es wird ja, denke ich, einfacher. Und wenn der erste Wettbewerb gleich klappt, ich finde, das hast du ja beim Hille gut gesehen, dann läuft es einfach.
Ja, ich glaube, das ein ähnliches Fazit können wir für die Deutschen auch ziehen, weil dieses Erfolgserlebnis, was wahrscheinlich den Knoten irgendwo gelöst hätte, das kam halt einfach nicht. Wenn du Mixed eine Medaille holst, springst du auf der Großschanze vielleicht auch noch mal ein bisschen befreiter auf. Und unterm Strich, ja, sind auch die so leicht unter den Erwartungen geblieben, muss man leider sagen.
Ah, ich finde es schon ganz schön, muss ich sagen. Auch gerade das Training, die Agnes Reisch hat mir im Training schon gefallen auf der Normalschanze, muss ich sagen. Also die ist ja da vorne mit rumgesprungen und hat ja auch schon bewiesen, dass sie die Nerven dafür hat. Ich glaube, wer gar nicht so richtig reingekommen ist von Anfang ist an Selina und ich glaube, dann ist sie auch immer fester geworden. Und das machst du ja nicht mit Absicht, ne? Das passiert ja einfach. Und das ist
Ja.
ja, das waren halt, glaube ich, also die Schanzen sind gerade so schwierig zu springen. Da muss einfach alles passen. Wenn du eh schon so ein bisschen Zweifel an deiner Form hast, dann wird es nicht leichter. Also besonders nicht auf den Anlagen.
Ja.
Und dann noch oft
Zu.
mit Rückenwind. Also es ist ja mehr Rückenwind gewesen, als was dich mal unterstützt. Ich glaube, hätten sie vielleicht, wie es in anderen Wettbewerben schon war, wo mal Aufwind drin ist, dann hast du auch noch ein paar andere Springerinnen mit vorne im Feld.
Die das
Ja,
besser
es sollte jetzt
ausnutzen können,
einfach nicht
ja.
sein, das, was letztes Jahr bei der WM so gut geglückt ist, ist halt leider jetzt bei den Olympischen Spielen nicht gewesen. Aber ja, man muss ja auch mal ehrlich sagen, auch eine Lisa Eder, auch eine Selina Freitag, die sind ja noch relativ jung, also die können auch noch zweimal zu Olympischen Spielen fahren.
So
Und
ist es.
das müssen sie sich jetzt auch vor Augen halten. Und es kommen ja so viele tolle Sachen jetzt für die Frauen mit der Vierschanztournee. Sie haben jetzt auch jedes Jahr eigentlich ein Highlight durch die Vierschanztournee. Dann ist schon wieder Weltmeisterschaften stehen vor der Tür.
Skifliegen, ja.
Genau, also es ist ja nicht so wie bei uns, wo ich noch aktiv war oder auch eine Carina Vogt. Eine Chance, und wenn die nicht gemacht hast, da hast du wirklich wieder mindestens 2 Jahre gewartet und hast meistens auch nur eine Chance gehabt. Dann kam zum Glück das Mixteam. Das ist ja noch mal viel bitterer, wie es auch in vielen anderen Sportarten ist. Aber die haben ja jetzt doch eine große Chancen. Möglichkeit, irgendwas Großes auch nochmal zu gewinnen. Und ich denke auch gerade Selina Freitag wird das auch noch machen.
Ja, und zu Agnes Reisch würde ich gerne noch sagen, das ist alles andere als selbstverständlich, dass sie auch mit ihrer Krankenakte, um das mal ganz bewusst so in den Mund zu nehmen, es überhaupt zu Olympischen Spielen schafft und dann noch in der Form, in der sie angetreten ist. Also die Skispringerin, die aus ihr geworden ist, das hätten ihr wahrscheinlich die wenigsten vor, also selbst nach
Zwei.
den letzten Olympischen Spielen überhaupt noch zugetraut, was da auch noch dazugekommen ist. Und ist ja auch bekannt, dass sie nicht dieselben Trainingsumfänge gehen kann wie die anderen. Und dafür ist sie wirklich eine sehr, sehr gute Skispringerin gewesen. Und was sie ja auch noch erwähnt hatte, dass jetzt halt unglücklicherweise, was ja aber auch im Sinne der Natur liegt, rund um dieses Großschanzenspringen, ihre Periode noch mit ins Spiel kam und sie halt offen gesagt hat, also es behindert mich halt, es belastet mich halt auch, ich fühle mich halt nicht so leistungsfähig. Dass dann Leute wieder gemeint haben, dass sie das irgendwie als Ausrede hernimmt oder sagt, was erlaubt sie sich überhaupt, das irgendwie öffentlich oder so anzusprechen. Leute, anstatt dass man froh ist, dass jemand versucht, dafür Verständnis irgendwie zu schaffen, also ja, fällt mir auch wieder nichts zu ein. Also das ist irgendwie eine Entwicklung in der Gesellschaft, mit der ich ganz, ganz wenig anfangen kann, ehrlicherweise.
Man muss ja auch nochmal zu Agnes sagen, selbst letzt vor der letzten Saison, wer kannte Agnes Reisch? Muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Außer jetzt so wie wir vielleicht oder weil ich noch mit ihr gesprungen bin. Und ich bin auch ehrlich, alle kenne ich jetzt im Nachwuchs auch nicht. Also, wenn dann in 2 Jahren eine deutsche Skispringerin kommt, die ich beim COC vielleicht noch nie ganz vorne dabei gesehen habe, weißt du, so und so war, glaube ich, auch Agnes Reisch. Und dass sie letztes Jahr das überhaupt geschafft hat, so auf diesen WM-Zug zu springen und eigentlich auch um Einzelmedaillen springen konnte. Und dann natürlich Mixteam die Medaille gewonnen hat. War es ein Mixteam oder war es ein Teamspringen? Ah, im
Teamspringen.
Teamspringen, Entschuldigung, genau, im Teamspringen. Ja, da lief das Mixteam auch schon nicht rund.
Ja.
Es war ja, glaube ich, das erste Mal, dass sie überhaupt im Mixteam keine Medaille gewonnen haben. Nee, neben den
Richtig.
Olympischen Spielen, das klammere ich immer aus, den Wettkampf, weil da war ja, naja, müssen wir nicht drauf, aber irgendwie läuft es da nicht gerade. Aber dass sie da überhaupt. Ja, ich glaube, das haben ja die wenigen, also ich glaube, das hat ja fast keiner mehr zugetraut. Ich glaube, vielleicht hat sie nicht mal selber damit gerechnet, dass das nochmal so ein Sprung wird. Und ich denke, sie hat sich trotzdem gut verkauft. Also man muss ja immer mal gucken, wo man herkommt
Richtig.
und was da für Athletinnen mitspringen.
Ja, und das zeigt halt auch, also wie viele potenzielle Medaillenanwärterinnen es halt gibt, auch auf Großschanzen mittlerweile. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ist das eigentlich so das beste Zeugnis für das Frauen-Skispringen, was da an Bewegung ist, dass wir auch über eine Fast-Medaille von Frieda Westmann jetzt gesprochen haben. Also wirklich schon sehr, sehr cool. Und über so Springerinnen, die wahrscheinlich auch so ein bisschen unter ihren eigenen Erwartungen geblieben sind, wie zum Beispiel eine Abigail Strait, haben wir ja jetzt in dem Zusammenhang gar nicht groß gesprochen, obwohl das ja auch eine Springerin ist, die in dieser Saison schon Springen gewonnen hat.
Ja, auf jeden Fall. Auch Natsumi Maruyama hätte ich eigentlich auf der Großschanze auch noch weiter vorne gedacht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch noch mit gerechnet, dass die eigentlich nochmal mit Medaille springt. Umso herausragender ist eigentlich, dass sie die Bronze dann auf der kleinen Schanze gemacht hat. Ich glaube, die wird sie auch sehr wertschätzen.
Das war auf jeden Fall auch die schwierigere Medaille, die zu holen war, würde ich mal
Mittlerweile
behaupten.
auch, genau wie bei den Männern auf jeden Fall. Wer sich auch sehr gut verkauft hat, die Italienerin, muss man auch mal erwähnen, die Annika Sief. Also, die hat einen super Wettkampf abgeliefert. Ich glaube, das hätten ihr auch die wenigsten zugetraut, dass sie auf der Großschanze da Platz 13 belegt. Und ganz knapp, also wirklich fast auch noch einen 12. geschafft hätte. Es waren ja nur 0,6 Punkte Rückstand auf die Jenny aus Finnland. Und ja, bei den Japanerinnen, wir waren ja beide überrascht, dass die Yuki Ito überhaupt zu Olympischen Spielen fährt nach der Saison. Aber im Endeffekt hat sie es zumindest bei den Olympischen Spielen irgendwo dann doch bestätigt. Und wenn ich sehe, wo sie manchmal im Training war, da ist sie ja. Hat sie ja Bestwerte gesprungen auf der Großschanze. Aber das ist immer, wenn früh Training stattfindet, das ist einfach eine andere Thermik. Und das kannst du dann immer, es ist ganz schwer dann herzunehmen, passt das auch wirklich am Abend zum Wettkampf so. Und bei der Yuki Ito hat man gesehen, die ist ja mal 138 gesprungen und dann wieder 108 im Training. Also
Ja.
Ja, aber sie hat sich auch gefangen während den Olympischen Spielen, muss man auch sagen. Also ich glaube, für sie war es gut, auch ich glaube, für die kommenden Wettkämpfe, die jetzt noch anstehen, und es ist ja doch noch eine lange Saison, auch wenn jetzt schon fast Ende Februar dann ist, ja, da kommen ja noch ein paar Highlights. Ich glaube, ich denke, für Yuki war das auf jeden Fall, die Olympischen Spiele taten ihr für Selbstbewusstsein auf jeden Fall sehr gut.
Bei der bin ich insbesondere aufs Skifliegen gespannt, weil das ja schon so eine Domäne ist, die sie kann. Also in der Regel ist ja dann immer um die 200 Meter unterwegs und das könnte für Top-Resultate, je nachdem, wie die Jury so drauf ist, dann auch wieder reichen. Aber das werden wir dann sehen.
Und wer für mich auch noch eine Entdeckung war bei den Olympischen Spielen, muss ich noch sagen, immer dann weitermachen, die Lisa Hirner. Also wie die sich verkauft hat, auch, also großen Respekt, muss ich wirklich sagen.
Dann.
Ich glaube, keiner hätte mit ihr gerechnet, dass sie Platz 18 jetzt auf der Großschanze den Platz 18 belegt.
Überhaupt nicht. Und da würde ich schon mal vorgreifen, liebe Uli, das ist für mich die Adlerin der Olympischen Spiele.
Auf jeden Fall, also auf jeden
Das,
Fall.
was sie da abgeliefert hat, auch unter den Umständen nach den Vorleistungen, die sie im Skispringen ja auch hatte, genau ein Weltcup-Punkt, war das jetzt wirklich nicht zu erwarten, was sie für Wettkämpfe absolviert, dass sie auf der Normalschanze 24. und auf der Großschanze, wo sie sicherlich noch mal deutlich weniger Erfahrungen haben wird als so manch andere Kontrahentinnen. 18. wird, fand ich wirklich großartig. Also in dem Sinne, tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch dazu.
Genau.
Gut, dann schauen wir auf das Großschanzeneinzel der Männer, was ja vor dem der Frauen stattgefunden hat. Und da kann man jetzt mal wirklich sagen, es hat den erwarteten Favoritensieg gegeben. Domen Preotz ist Großschanzen Olympiasieger geworden vor Rennika Ido, da ist er wieder, und Kacper Tomaszewski, der also auch im zweiten Einzel eine Medaille holt, damit auch bei drei Medaillen steht bei diesen Olympischen Spielen, eine unglaubliche Bilanz für ihn. Aber nach dem ersten Durchgang musste man sich ja schon berechtigterweise fragen, oh, wird das jetzt wirklich eine Zitterpartie für Domen Preotz, weil da hat Nika Ido noch geführt und der war ja schon ziemlich enttäuscht, nachdem er erstmal auf Silber gelandet ist. Also insgeheim hat er von sich, glaube ich, schon erwartet, dass er das Springen gewinnt.
Ich fand auch, ich habe ihn ja gesehen, wie er eingeblendet worden ist, bevor er zu dem zweiten Durchgang angetreten ist, also schon oben im Turm, wo er eigentlich schon dann zur Messung musste. Er war mega entspannt und ich glaube, er hat auch gedacht, die 7 Punkte schenkt er nicht mehr. Und das soll jetzt auch nicht, ich glaube, das war auch keine falsche Arroganz oder Überheblichkeit. Der Mann hat sich einfach gut gefühlt. Und wenn du 7 Punkte Vorsprung hast mit der Form, ich bin ehrlich, ich war mir auch nicht sicher. Auch nach dem Training und nach dem Probesprung habe ich dir auch geschrieben, ein Selbstläufer wird das für einen Dom nicht. Also das war. Also wirklich auf Messerschneide. Und er, glaube ich, hat Glück gehabt, der Domen Preotz. Erstmal hat er im zweiten wirklich herausragenden Sprung gemacht, hat auch mega Haltungsnoten bekommen, also eine 58,5. Das ist ja schon fast volle Punktzahl. Viel besser geht es ja nicht. Ich finde auch gut, dass da endlich mal die Noten auch ein bisschen geholt wurden, weil nach wie vor denke ich immer, was sollen die Leute noch machen? Was sollen sie noch für einen Telemark in welchem weiten Bereich setzen? Und dass der Rehn einfach diesen Fehler wieder hatte mit seinem Ski draufsteigen hinten und springt trotzdem noch 136,5 Meter, aber. Genau, und dann ist es ja, also ich muss sagen, der Domen Preotz hat ja über 10 Punkte dann weggemacht im Einsprung wieder. Und nach der Saison, bin ich auch ehrlich, hat er es sich auch verdient. Also den Rennika Ido hätte ich es auch gegönnt, weil er auch wirklich, was er jetzt abgeleistet hat. Aber ja, ich glaube, der verdiente Sieger war es trotzdem, der Domen Preotz.
Ja, also da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht groß um den heißen Brei reden. Das geht schon völlig in Ordnung so. Also es ist ja dann so die Veredelung seiner Saison, auch wenn er, klar, er hat die Vierschanzentournee schon gewonnen, im Skifliegen hat er alles wegdominiert. Jetzt ist er Olympiasieger, er wird den Gesamtweltcup auch holen. Also viel besser geht es ja dann in Summe auch einfach nicht.
Ja, ich glaube, das ist doch, was man sagt, das könnte einer der dritten Springer überhaupt werden, der alle Großereignisse dann für sich eingenommen
Ja.
hat. Das haben ja nicht viele geschafft. Und ich
Genau,
glaube, da
ja.
zählt immer diese Olympiamedaille eben auf der großen Schanze. Und das hat er ja geschafft. Und ich glaube, Gesamtweltcup hat er ja so gut wie sicher.
Ja.
Skiflugweltmeister ist er jetzt Olympiasieger. Und jetzt ist halt noch die kleine Kristallkugel. Da weiß ich nicht, wie das in der Wertung reingeht mit der WM. Oder ob das jetzt überhaupt, wie er dasteht, bin ich ehrlich, weiß ich gerade nicht. Und
Es gab ja
ja.
noch gar keinen Skifliegen
Nee, dann
außerhalb
gab es
der
noch gar
WM.
nicht. Ja, also
Ja.
da könnte es höchst noch vielleicht, dass er da das nicht
Ja,
gewinnt.
bestimmt, ja.
Ja, aber irgendwann ist auch mal die Energie alle. Und irgendwann kommen, guck mal, wie das ein Jahr Planitzer, wo der Österreicher, der lange verletzt war, ich komme
Daniel
jetzt nicht,
Huber.
genau, wo auch keiner gedacht hätte, dass er noch da alles abräumt. Also ein Selbstläufer ist das nicht, so gut er auch skifliegen kann.
Nein, natürlich nicht. Aber es sind halt sechs Wettkämpfe, Skifliegen und also. wenn es eins gibt, was er kann, dann eben das. Von daher, also
Ich glaube, er
natürlich.
kann auch darauf verzichten, wenn er die kleine Kristallkugel nicht gewinnt. Also, ich glaube, er hat noch andere Sachen vor, vielleicht einen Punkterekord zu schaffen von Peter Priot. Genau.
Sieht auch ganz gut aus, ja.
Ja. Nein, aber ich denke, ja, und der Kaspar Tomaschek, ja. Der Christopher Eriksen Sundahl, der hat leider wieder Nerven gezeigt, muss man sagen, aus seiner Sicht. Es war ja wirklich knapp zwischen den beiden. Ja, 3,2 Punkte. Aber wenn man sieht, wie eng die beieinander lagen. Und er war ja eigentlich in einer komfortablen Situation. Er hatte ja eigentlich auch 4 Punkte schon Vorsprung, Gegensatz, also zum Kasper Tomaschek, wo du eigentlich gesagt hast, das bringt er runter. Aber und dann noch Jan Hörl, ja, hat es halt auch wieder 2 Meter irgendwo gefehlt, 1 Meter in jedem Durchgang. Und da habe ich auch gedacht, beim Jan Hörl, das soll einfach nicht sein. Deswegen hat er jetzt auch die, ja, ich glaube, im Superteam die Goldene da sehr, sehr verdient.
Es gibt so Springer, die dürfen wahrscheinlich im ersten Durchgang einfach nicht so weit vorne sein wie jetzt Sündal. Also das, weil dann vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf auch mitspielt, da ja, du hast dann was zu verlieren, weil wenn du Dritter bist nach dem ersten Durchgang,
Das ist
kannst
immer
du mir erzählen,
schwieriger.
was du willst, du hast die Bronzemedaille im Hinterkopf.
Und so wird es vielleicht auch beim René Garrido gewesen sein. Der Dom Prioz wusste, sein Ziel war auch alles oder nichts. Er muss jetzt einen rauspfeffern. Hätte er vielleicht geführt, das ist auch, ne, wenn du deswegen
Ja.
umso auch anerkennender, was die Anna Odin Ström geschafft hat, da, ich glaube, auch auf der Kleinen war sie ja Führende nach dem ersten Durchgang und zieht das halt durch.
So ist es ja.
Und da muss man auch sagen, und jetzt guck mal, wer Sechster geworden ist. Ryoyo Kobayashi. Und wie ich es dir gesagt habe, mach den zweitbesten Sprung im zweiten
Ja.
Durchgang, wo du wirklich gedacht hast, ja, da springt er mit ein mit. Und deswegen habe ich die ja im Superteam auch viel, viel besser gesehen. Also da habe ich eigentlich gedacht, die springen um Gold mit nach dem Sprung. Der ist ja noch von Platz 11 auf Platz 2 gesprungen. Und es haben gerade mal noch, also wenn du siehst, wie viel Punkte er Rückstand hatte nach dem ersten Durchgang, wie knapp es dann noch auf Platz 3 geworden ist für seine Verhältnisse.
Und selbst ein Stefan Embacher, der nochmal 0,4 Punkte hinter ihm gewesen ist, hätte auch eine Medaille holen können, wenn alles zusammengepasst hat. Also hast du dann unterm Strich sechs Anwärter oder sieben Anwärter auf drei Medaillen gehabt.
Aber ich fand, der Wettkampf war eh verrückt. Man sieht ja auch an Platz 8 und an Platz 10 und an Platz 11, wer da auf einmal alles mit vorne gesprungen ist. Wenn dir das einer vorher gesagt hätte, ich glaube, da hättest du auch gesagt, hast du einen zu viel getrunken.
Wir haben drüber geschimpft, über diese Quotenregel, und das finde ich weiterhin auch zu Recht, aber das habe ich dir ja dann auch geschrieben. Wenn die ein Positives hat, dann eben, dass du Nationen wie Kasachstan und Bulgarien plötzlich unter den Top Ten hast und dann auch Hector Kapustik für die Slowakei bestes Olympiaergebnis überhaupt erzielt, wo uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja dann auch geschrieben haben, also da. Sucht euch einen Adler aus, quasi, wer es von denen dann werden
Eigentlich
soll.
hätten es alle drei verdient. Also.
Schwierig, ja. Ilja Mesjanić, haben wir dem nicht diese Saison sogar schon eingegangen? Also, aber selbst wenn
Es
Platz
ist
8 für
Olympia.
Kasachstan bei Olympia,
Ja,
also,
also eigentlich kann man ihm
worüber
das
reden wir hier?
schon.
Ja.
Wann werden wir das vielleicht mal erleben, dass ein Kasacher unter besten 8 springt? Bei
Ja.
so einem großen Ereignis muss man ja auch
Also.
mal. Und vor allen Dingen wirklich, also es war kein Glücksspringen. Es war jetzt nicht, dass er zweimal Aufwind hatte und die Chance genutzt hat. Er ist einfach super gut Ski gesprungen an dem Tag.
Ja, dann geben wir ihm den. Also ganz brauchen wir auch nicht komplizierter machen, als es ist. Auch wenn es die anderen natürlich genauso verdient gehabt hätten. Aber das passt dann schon.
Genau, aus deutscher Sicht ist halt der Hille irgendwie an dem Tag war nicht so mit der Schanze eins. Ich glaube, das ist er dann so richtig erst im Superteam geworden, wo er es nochmal wissen wollte. Irgendwie lief es da nicht so zusammen. Ja, die anderen schwierig. Bavelle auf jeden Fall, denke ich, besser als was er die ganze Saison geleistet hat. Aber wie du auch sagst, es fehlen ja auch dann doch noch ein paar Springer. Dann ist es halt vielleicht im Weltcup auch nur der Platz 20 oder 25 wieder. Ich habe immer gehofft, bei ihm ist doch der Knoten wieder mehr aufgegangen irgendwie. Ich glaube, Japan war ja gar nicht mit, wo wir gedacht haben, jetzt hat er es vielleicht doch ein bisschen besser. Aber ich glaube, da war fast der Kalle in der besseren Formkurve.
Ja, was der sich jetzt wohl so gedacht hat in der Zeit, in der nicht im Rampenlicht war, wie der die Spiele wohl so erlebt hat, das wäre noch spannend zu erfahren, wie es dem eigentlich so
Ja, ich
geht.
musste, ich meine, wer sagt ja wirklich ehrlich, wie es ihm ging, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja.
Und aber an wen ich auch ganz viel denken musste, am Fettner Manuel. Und ich glaube, das war mit der beste Österreicher, der auf der Couch saß. Also ich glaube, der hätte dem Team sehr gut getan. Ich glaube, das wären auch so ein bisschen seine Chancen gewesen. Und es war ja schon ein bisschen erschreckend, was auch, also Daniel Schofenig hat sich ja im Einzel noch gefangen, wurde dann aber disqualifiziert, muss man ja auch vielleicht noch erwähnen. Der hatte sich ja dann doch ein bisschen gefangen. Insgesamt, ich glaube, nee, vom Embacher wäre nicht gewesen, also wäre es auch knapp gewesen. Aber das kannst du ja vielleicht noch was sagen mit dem Schuh, der 0 oder ja, 4 mm zu groß war. Ich werde jetzt mal nicht vom Betrug ausgehen und ob es das dann gemacht hat, dass er besser ist. Aber ja, Regeln sind Regeln, hat er ja selber so gesagt. Und
Ja, sieht halt einfach blöd aus, ne? Wenn du dann im Nachhinein auch sagen musst, ja, wir haben ja eigentlich dieses Gerät, um das nachzumessen, und ich habe es halt einfach nicht gemacht und werde dann rausgezogen.
ja,
Schon ein
schon ein bisschen komisch.
bisschen.
Also, dass man das auch
Ja.
zum Großereignis so macht, also da geht man ja eigentlich gerade auf Nummer sicher. Also, hast du
Ja.
jetzt wirklich. Auf jeden Fall waren es die 0,4 oder die 4 mm, die gefehlt haben oder zu groß waren.
Ja.
Deswegen findet man ihn nicht, obwohl er nicht schlecht gesprungen ist an dem Tag.
Ja.
Ja, und die Kraft, die hat man ja schon erwähnt. Ja, ich bin mal gespannt, wie er jetzt überhaupt fortfahren wird. Ob er vielleicht jetzt sich rausnimmt, erstmal nach den Olympischen Spielen, weil ich mir vorstellen könnte, weil es sind ja auch noch genug andere Springer, die gerne mal wieder mit dem Weltcup dabei sein möchten. Vielleicht würde es ihnen sogar gut tun.
Andererseits, die erste Station nach Olympia ist dann am nächsten Wochenende oder beziehungsweise jetzt übernächstes Wochenende Skifliegen am Kulm. Lässt du das als Österreicher sausen? Glaube nicht.
Aber wenn die Form nicht passt, und wir haben auch schon gedacht, also ich muss sagen, Oberstdorf Skifliegen haben auch gedacht, da wird der Krafti mit dabei sein, weil Skifliegen kann er. Aber wenn die Form nicht
Ja.
passt, dann schaffst du auch deine Paradedisziplin nicht.
Tja.
Aber wir werden sehen.
Naja.
Ich weiß auch nicht, was ob die noch nationale Gruppe stellen dürfen, die Österreicher. Da
Nee,
bin ich jetzt
nein.
gerade nee, dann auch nicht gut. Ja, ich denke mal, sie werden das, vielleicht sagt auch der Krafti auch für sich aus, er braucht jetzt mental vielleicht auch eine Pause mal.
Das könnte natürlich auch
Aber
sein, ja.
schwierig, da bin ich ja auch nur Außenstehende. Das,
Ja.
ja. Aber gerade weil das Team so stark ist und so viele drücken, vielleicht gibt man doch jetzt mal den anderen die Chance.
Ja. Zwei Materialgeschichten, über die ich noch ganz gerne mit dir sprechen möchte. Als ehemalige Weltklasse-Skispringerin natürlich kannst du da eine bessere Einschätzung zu abgeben als ich. Warum Philipp Raimund nicht zurechtgekommen ist auf der Großschanze im Einzel, hat er nochmal erklärt. Er hatte im Probedurchgang die zweitlangsamste Anlaufgeschwindigkeit und ist dann zum Wettkampf auf einen anderen Ski mit einem anderen Schliff gewechselt, den er zwar am Tag vorher mal gesprungen ist, aber trotzdem sagt, ich habe so nicht so das Gefühl gehabt. Vielleicht kannst du das mal erklären, wie macht sich dieser Unterschied denn bemerkbar eigentlich?
Ja, ich hatte ja auch meinen Lieblingsski und wenn du mit dem viel gewonnen hast, beziehungsweise super Vertrauen hast, das ist ja auch eine Kopfsache, dann vertraust du dem mehr. Und klar, der Ski kann vielleicht zu 100% gleich gebaut werden, aber im Endeffekt machen es doch noch, es ist, was ich immer sage, ist eben Material, was auch arbeitet. Und wenn du einfach, ja, der Ski vielleicht nicht so in dem ersten oder wo der Hille das vielleicht besonders braucht, den Übergang oder wo er besonders den Druck spüren will von seinem Ski einfach nicht so hat, dann wird es verdammt schwer. Und ich hatte das auch, wenn ich oben in der Phase meinen Ski nicht gespürt habe, hatte ich irgendwie nicht so das Vertrauen, weiterzugehen. Also ich brauchte auch immer einen Ski, der mir eher entgegenkommt. Was andere sagen, nee, ich will keinen Ski, der mich so bremst. Und dann war es vielleicht nicht der, aber klar, wenn die Geschwindigkeit nicht passt, musst du ja fast, du schaffst es dann nicht mehr, den anderen Ski einen neuen Schliff zu geben. Und sagst auch, wenn du den Kamera langsamer bist, dann weißt, also gerade auch bei Männern, da weißt du erst recht, dass du keine Chance hast und nicht auf der Schanze. Also das war schon
Ja.
das Logische, was er machen musste. Ich weiß jetzt gar nicht, das habe ich auch nicht so mitbekommen. Bekommen, bin ich ehrlich, was er dann im Superteam, für welchen Ski er dann gesprungen ist, das weiß ich dann gar nicht, ob er den alten oder den mit dem Schliff.
Das war der alte dann wieder, der normale,
Ja,
ja.
siehst du, und dann hat es ja wieder funktioniert. Also haben sie es dann doch in Kauf genommen. Und genau, hätte er da vielleicht die Geschwindigkeit gehabt mit seinem alten Ski, dann wäre er vielleicht wieder dort gewesen, wo man auch, ja, unter den besten drei, wo ich eigentlich auch mit gerechnet habe, dass der Hille vielleicht noch unter den besten drei wieder springen kann.
Ja, er hat dann auch noch dazu gesagt, es sind dann vor allem die Feuchtigkeitsverhältnisse das Problem gewesen, weil es ja in dem Einzel auch so Schneeregen gegeben hat. Also es sah ja auch irgendwie ganz merkwürdig aus am Bildschirm jetzt. Und im Superteam bis zum letzten Moment ist es ja trocken gewesen. Das ja, war dann der ausschlaggebende Punkt in dem Fall.
Ja, das war ja so der einzige Wettkampf, wo es wirklich mal geschneit hat, sage ich mal dann. Oder,
Richtig,
und die
ja.
Spuren sind nach wie vor trotzdem anfällig dafür. Und das kann schon sein, dass es dann einfach das Glück nicht so auf seiner Seite war an diesem Tag. Was das
Ja, vor
Glück,
allem
ja,
halt.
es, wenn es vielleicht trocken gewesen wäre, dann genau, dann wäre er ganz vorne mit dabei gewesen wieder.
Vor allem halt, es war halt ja so nasser, dicker Schneefall halt auch,
Ja, das
ne?
ist
Also
wirklich
ist ganz
tödlich für die Spur. Das
komisch,
habe ich auch
ja.
im Superteam gemeint. Also der Dom Preuz hatte da keine Chance und du hättest den Wettkampf so schnell durchziehen müssen, wenn das dann einmal, da kannst du noch so viel mit deinem Puster da rumstehen, das kriegst du nicht weg, den nassen Schnee. Das ist, wenn das so
Ja.
Pulverschnee ist, das kriegst du weggepustet, aber das setzt sich auf der Spur fest, das ist drauf, das kriegst du nicht weg.
Ja. Und dann als allerletztes noch hat uns der Tom eine Nachricht geschrieben und gefragt, ist euch explizit in dieser Saison schon mal aufgefallen, dass ganz viele Springer mit angezogenen Schultern beim Exit-Gate rausgehen? Mir ist das bei Domen Preotz des Öfteren aufgefallen und jetzt bei Olympia auch bei einigen, De Schwanden, Tomaszewski etc. Also ich glaube mal nicht, dass da betrugstechnisch irgendwas dahinter steckt, wegen Schrittlänge oder sonst was, weil das auch einfach komplett banal wäre. Aber ist es euch einmal aufgefallen? Und warum glaubt ihr, machen das die Springer oder sehe ich einfach Geister?
Nein, mir ist das also Entschuldigung.
Ja, mir ist vor allem immer aufgefallen, dass Domen Preotz ja nahezu immer gleich jubelt und sich verhält, wenn er über die Sturzlinie gefahren ist. Und das finde ich schon merkwürdig, sage ich mal so.
Ja, also mir ist das auch aufgefallen. Sogar noch mal gut, ich habe vielleicht über die Olympischen Spiele auch noch mal viel intensiver geschaut als vielleicht andere Wettkämpfe, aber es ist mir auch extrem aufgefallen. Ich habe da auch schon meinen Teil gedacht und ich glaube, du machst das nicht einfach so. Und das sind auch die Springer, die das machen, haben das vielleicht letztes Jahr noch nicht gemacht. Weißt du, es gibt vielleicht so manche, die machen das wirklich so, das wie wenn manche immer ihren Helm aufmachen, verstehe ich auch immer nicht, dass manche machen ja wirklich den ersten Greif nach der Sturzlinie. Das macht auch der Wellinger zum Beispiel oft und auch der Embacher ist das Erste, was sie auch machen, ihren Helm auf, immer, was ich auch immer nicht so richtig verstehe. Aber das sind vielleicht so Eigenarten, die sich an, oder vielleicht hat es auch einen Hintergrund, keine Ahnung, die so sich ja ereignet oder ergeben haben mit der Zeit, aber dadurch, dass so viele machen. Andererseits wird der Schritt oben gemessen, aber ja, ich weiß nicht, also irgendwas werden sie wohl dann doch damit bewirken. Vielleicht ziehen sie doch noch mal damit was ein bisschen in die richtige Richtung.
Also ich müsste mir jetzt nochmal Aufnahmen aus der letzten Saison angucken, aber gerade in dieser Saison, wie gesagt, gerade bei Domen Preotz ist es mir schon aufgefallen und ja, kann mir da keinen rechten Reim draus machen. Aber da bin ich auch ehrlich mit euch, da habe ich gerade von diesem Materialthema auch einfach zu wenig Ahnung.
Ja, und ich bin ehrlich, da bin ich auch zu lange raus, weil oben wird ja der Schritt gemessen und ich bin ja auch nicht zu 100% sicher, was alles unten jetzt wirklich kontrolliert wird bei jedem und wie das dann diese
Das
Kontrolle abläuft. Das,
wissen
ob
die
dann
Springer ja
nochmal der
vorher
Schritt
auch nicht,
gemessen
ja.
wird oder ob dann
Ja.
nochmal die Arme irgendwie gemessen wird, dass sie hier sich die Arme mehr reinziehen, das könnte ich mir vorstellen, dass sie da, weil das wird ja oben nicht gemessen und der Stoff, der zwischen den Armen ist, dass sie den sich hochziehen, dass der zwischen der Achsel wieder klemmt.
Ja.
Und dass sie da nicht irgendwie, das ist die einzige Erklärung, wenn sie dann zur Kontrolle müssen und die müssen das Armmaß messen, dass es dann der Anzug halt die Brust nicht breiter ist, weil sie ja das dann wieder hochgezogen haben. Hängt der Anzug, wird ja die Brust auch automatisch größer und mehr Fläche. Und das ist mir für mich die einzige Erklärung. Und ich muss sagen, es gab auch ein paar Anzüge, ich sage jetzt mal keine Namen, die mir sehr groß erschienen, gerade im Einzel, wo ich so gedacht habe,
Ja.
schwierig, die beim Superteam auch dann nicht mehr so groß erschienen. Muss ich auch sagen. Also es war schon auffällig, manche Anzüge in der Luft.
Leidiges Thema, ja. Der Tom hatte noch eine andere Frage gestellt. Da geht es um eine sehr sensible Helmthematik. Da bin ich ehrlich mit dir, Tom. Da würde ich mich ganz gerne nochmal ins Regelwerk ganz genau einlesen, um dir das beantworten zu können. Aber es wird mit Sicherheit in diesem Jahr mal wieder eine Q&A-Folge geben. Spätestens da werde ich da dann nochmal drauf eingehen. Gut, liebe Uli, dann würde ich sagen, wir können das Kapitel Skispringen bei Olympia für 2026 schließen. Unterm Strich muss man sagen, wenn wir jetzt dieses unschöne Ende beim Superteam rauslassen, mal wieder ein großes Ereignis ohne die ganz großen Aufreger, was ja auch ganz schön ist für uns als Skisprung-Fans. Also ich kann sagen, für mich unterm Strich haben mir die Springen sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auf der Sandro-Pertile-Skala eine 8 von 10 geben.
Ja, mir haben sie auch gefallen. Es war doch relativ fair. Klar, dass es nicht hundertprozentig immer klappt, muss man auch sagen. Aber es sind ja nicht umsonst ja die Medaillengewinner und Gewinnerinnen rausgekommen, die jetzt da sind. Also es sind ja nicht alles so super Überraschungen. Und die eine oder andere Überraschung liebe ich ja bei den Großereignissen, wie Gregor de Schwanden seine Medaille, kann man gar nicht groß hoch genug anrechnen. Das ist ja das Schöne. Und auch, sage ich mal, Hilles Goldmedaille strahlt über alles, jetzt mal auch aus unserer Sicht nur gesehen. Was ihm vielleicht nicht wirklich alle zugetraut hätten, zumindest nicht Gold. Und ich glaube, der Deutsche Skiverband ist darüber auch sehr, sehr glücklich, dass wenigstens er. Und dann noch die Goldene, das macht gerade viel weg in der Statistik. Ja, und sonst hat es mir auch gut gefallen. Ich würde sagen, auch eine 8. Und die Sportler müssen urteilen, wie sie das Ganze drumherum fanden. Da habe ich auch schon eins gehört, dass da vieles nicht so toll läuft oder ist. Aber ja, das bringt es halt mit sich. Und das Einzige, was ich mir nächstes Mal wünschen würde, was du schon gesagt hast, mit dem Zeitplan, dass vielleicht nicht gerade eine Skeleton-Entscheidung oder Bob-Entscheidung ist bei den letzten sechs Springern,
Ja.
das hatte ich auch noch nicht erlebt. Also ich, so schnell konnte ich mein Tablet gar nicht raussuchen. genau.
Sowas verstehe ich dann immer nicht. Weißt du, du hast so viel Zeit, diese Spiele vorzubereiten. Du hast so viel Zeit, diesen Zeitplan irgendwie zusammenzubasteln, dass du das vermeiden kannst.
Und es ist ja auch
Und
nicht
das.
passiert, weil Rückenwind war oder weil nicht wegen Schneefall, was ja
Nein, das
eigentlich
war einfach
gewesen wäre, das
vom
einmal.
Zeitplan so.
Genau,
Das
also dass du
fiel mir
sagst,
nicht in den
okay, das
Kopf
ist jetzt
rein.
so reingeraten, weil einfach der Durchgang später angefangen hat bei den Springern.
So ein Quatsch, wirklich. Sorry. Das
Ja, genau.
habe ich kein Verständnis für.
Es war schon
Aber
vieles
gut.
gut für den Zuschauer auf jeden Fall. Es waren faire Springen größtenteils, ja, schöne Springen. Und besser geht's immer. Das ist ja immer leicht gesagt. Und
Ja.
weil ich auch sagen muss, ich glaube, sie hatten Top-Fernsehzeiten. Also klar, man sieht auch gerne die Bilder mit Sonnenschein und blauer Himmel. Sind
Ja.
auch super Bilder. Aber so für einen Zuschauer auch in der Woche sehr familienfreundlich und ja, also es waren, also ich glaube, da können die Springer sich nicht beschweren. Es war nicht zu spät und nicht zu früh. Genau, man konnte es sehr gut gucken.
Absolut. Das würde ich an der Stelle auch mal so festhalten. Dann würde ich sagen, wir machen den Laden dicht für dieses Mal. Ich darf mich wie immer ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Uli, dass du mit dabei warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir zu fachsimpeln.
Haben mir jetzt auch wieder gut gefallen. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ja, dass wir alles so erwähnt haben, was uns durch den Kopf ging. Ja, im Nachhinein fällt mir auch immer noch auf, ach, das hätte ich gerne noch erzählt und das. Aber ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir erzählt, aus unserer Sicht. Ja, und dann freue ich mich auf die nächsten Wettkämpfe. Ja, die Saison geht ja noch eine Weile. Lustigerweise, wie du schon gesagt hast, die Männer am Kulm auf einer ganz großen und die Frauen auf der kleinsten Schanze fast in der
Ja, das.
Weltcup-Saison in Hinzenbach. Also sehr, der Kontrast ist sehr, sehr groß, finde ich, gerade auch die bei den Olympischen Spielen dabei waren. Also der Unterschied von der Schanze in Bredazzo auf Hinzenbach, das wird enorm sein. Zumal ja das Wetter jetzt auch nicht mehr ganz so mitspielt.
Ja.
Ja, bin ich gespannt.
Das wäre dann mein nächster Änderungswunsch. Bitte, Leute, sorgt dafür, dass es zukünftig keine Wochenenden mehr gibt, wo die Frauen auf einer 90-Meter-Schanze springen und die Männer parallel schiefliegen gehen. Das finde ich ganz furchtbar. Gut. Allerspätestens hören wir uns nach genau diesem Wochenende wieder. Ob es in der nächsten Woche eine Folge gibt, lasse ich an der Stelle mal noch offen. Vielleicht fällt uns was Schlaues ein, was wir noch machen können. Wie gesagt, Wettkämpfe zumindest. In Sachen Olympia und Weltklasse gibt es nicht zu besprechen, aber allerspätestens hören wir uns dann Anfang März wieder. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit den restlichen olympischen Sportarten. Auch die haben sich logischerweise verdient, angeschaut zu werden. Und dann bis zum nächsten Mal. Fliegt, soweit es geht.